ein Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo. Davon, dass sein Geld gut angelegt ist, hat sich Investor Nils Glagau jüngst selbst überzeugt. Bei seinem Besuch in Aschaffenburg bekam er von den Green Monkeys in der Firmenzentrale in der Schweinheimer Straße die 3 millionste Folie überreicht. Wenige Meter davon entfernt hatte 2019 im digitalen Gründerzentrum eine echte Erfolgsgeschichte begonnen. Und das alles nur, weil Einzelhandelskaufmann Sia Orhan an einem Sonntagabend beschlossen hatte, einen beruflichen Neubeginn zu wagen und gleichzeitig den Unmengen an Verpackungsmüll, die in seinem Aschaffenburger Handyladen Tag für Tag anfielen, den Kampf anzusagen. Seine Idee? Handyschutzfolien endlich nachhaltig zu produzieren. In der 70. Folge von meiner Schaffenburg begibt sich Sia gemeinsam mit mir auf eine Zeitreise. Von einer am Küchentisch geborenen Idee bis zu einem Unternehmen, das mittlerweile mit über 4000 Händlern weltweit zusammenarbeitet und einen Handelsumsatz von 60 Millionen Euro aufweisen kann. Über den erfolgreichen Auftritt in der Vox-Sendung Die Höhle der Löwen sprechen wir genauso wie über Stolpersteine auf dem Weg zum Erfolg. Zudem verrät der 46-jährige Unternehmer, an welchen Produktideen er derzeit gemeinsam mit seinen Affen tüftelt. Mein Name ist Nina Mählis und wer Personen kennt, die Aschaffenburg und Umgebung lebenswert, bunt und besonders machen und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcast@mein-echo.de. Das ist meine 70. Folge von meiner Aschaffenburg und da muss natürlich eine besondere Geschichte her. Am besten eine Erfolgsgeschichte. Und da habe ich mir jemanden eingeladen, der sitzt mir gegenüber und der kann eine solche erzählen. Guten Morgen, Sia.
Ja, schönen guten Morgen.
Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, weil du hast was zu erzählen und du hast mir auch gerade verraten, dass du noch was ganz Besonderes zu erzählen hast, aber da kommen wir nachher dazu. Ich würde dich gerne vorab fragen, kneifst du dich manchmal morgens noch und checkst, ob das alles wirklich auch so wahr ist, wie es ist?
Also die erste Zeit ist es definitiv so gewesen, nachdem wir bei Höhle der Löwen waren und auch an dem Tag hat es schon angefangen, nachdem wir die Dreharbeiten zu Ende hatten, war es unheimlich für uns, weil wir konnten es nicht wahrnehmen. Auf einmal stand der Carsten Maschmeyer links neben mir und der Nils Glagau. Wir waren per Handschlag Partner gewesen. Ja, die ersten paar Monate hat sich das durchgezogen, dass ich mich jeden Morgen kneifen musste und sagen musste, bin ich das? Also bin ich wirklich jetzt dort gelandet, wo ich jetzt bin? Die erste Zeit war es ja noch ein bisschen schwieriger, weil wir nicht darüber sprechen durften. Das durfte ja keiner wissen, offiziell noch nicht mal die Familie. Ist halt schwierig für jemanden, seinen Erfolg nicht jemanden teilen zu können.
Ich glaube, das passt auch gar nicht zu dir. Ich glaube, du würdest das am liebsten dann laut hinausschreien und durftest es nicht.
Das ist sehr anstrengend. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, das war die anstrengendste Zeit gewesen, wo du nicht darüber reden kannst. Dein bester Freund sitzt neben dir und darfst nicht darüber reden, dass du bei Höhle der Löwen warst, dass du einen Deal bekommen hast. War schon anstrengend gewesen.
Ja, da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Aber ich würde gerne erstmal nochmal ein paar Jahre zurückreisen ins Jahr 2019. Das ist euer Gründungsjahr. Euch gibt's jetzt also das vierte Jahr. Aber ich würde sogar sagen, wir gehen noch einen Schritt zurück in die Zeit, in der du hier in Aschaffenburg einen Laden hattest, weil daraus gründet ja sozusagen alles so ein bisschen. Um welchen Laden handelt es sich denn?
Das ist so, ich bin mit knapp 20 Jahren selbstständig geworden. Das war zwischen 19. und 20. Lebensjahr. Meine Eltern hatten ihren Laden gehabt. Erst habe ich 3 Jahre dort gearbeitet, habe meine Handys verkauft. Das waren die ersten Handys. Ich habe sogar C-Netz noch mitgekriegt. Dann auf die D-Netze gewechselt. Damals bin ich eingestiegen, aber mein Vater hat sich gedacht, du, Vater und Sohn in einem Laden, das geht gar nicht so gut. Das hat er sehr schnell bemerkt und hat gesagt, es wäre gut, wenn wir uns trennen würden, weil du musst jetzt auf deinen eigenen Füßen stehen. Ich bin auch sehr dankbar. Viele Eltern machen das ja nicht, dass man sagt, hey, ich lasse meinen Sohn ziehen. Härtester Spruch war gewesen, ich helfe dir einmal bei der Ausstattung mit wenig Geld, aber später kann ich nicht mehr helfen, weil ich bin nicht in der Lage, dir helfen zu können, weil ich kenne mich damit gar nicht aus. Ja, dann habe ich 27. November 1999 habe ich den Laden gegründet. Die alte gute D-Mark habe ich noch mit einkassieren dürfen. Ja, und da haben wir angefangen, Handys zu verkaufen und haben es auch sehr schnell einen Namen gemacht. Und später, auf die Jahre hinweg, habe ich dann mein Brand einmal abgeändert, habe mich zu Phonehaus umbenannt, bin in eine Gruppe mit eingestiegen Und unsere Erfolgsgeschichte war so gewesen, dass wir jeden Kunden das angeboten haben, was er braucht. Das ist immer so eine Sache. Wir sind ein bisschen anders aufgebaut gewesen, dass unser Laden komplett auf den Kunden abgestimmt war mit dem ganzen Service, Reparaturen, zusätzlich seine Zubehör, was er braucht. Die meisten Läden haben sich fixiert immer auf diese aktuellen Geräte und wir waren so, dass wir auch 3 Jahre zurückgehen konnten, auch Hüllen anbieten konnten. Mhm. Und so hat sich das ergeben, dass wir jahrelang halt, oder ich meinen Laden geführt habe, bis 2019, bis zu diesem einen berühmten Abend, wo ich mit meinem Jungs unterwegs war und ich kam um nachts um 1 Uhr nach Hause. Ich habe geklingelt, weil ich meinen Schlüssel vergessen hatte. Meine Frau sagte zu mir, Schatz, bring mal bitte die Plastiktüten raus, die werden morgen abgeholt. Wir hatten kurz davor eine Inventur gehabt und wir mussten ein bisschen alte Ware wegschmeißen. Ja, dann war es so gewesen, die gelben Säcke, die sind ja berühmt. Kennst du ja.
Ja, jetzt haben wir 2 Tonnen, aber ich kenne noch diese sehr, sehr dünnen gelben Säcke, ja.
Genau, da unser Panzergläser ja aus Materialien stand, die wir da reinschmeißen durften, wollten wir sie richtig verwerten lassen. Meine Schwester hat sich aber ja sehr, sehr angestrengt. Das heißt, sie musste erstmal alles trennen, Papier trennen. Da waren Plastikmüll drin gewesen. Das heißt, jedes Panzerglas, obwohl die eigentlich schützen sollten, man musste sie sogar vor sich selber schützen. Das heißt, jedes Panzerglas war dreifach eingepackt. Das hat sie schön getrennt, hat sich aber keinen Gedanken gemacht, hat einfach mal 100 Panzergläser, die wir nicht mehr brauchten, weil die schon zu alt waren, in die Plastiktüten reingeschmissen. Und an dem Abend hat's leicht geschneit und es hat auch leicht geregnet. Es war super kalt. Ja, was ist passiert? Die Tüten sind alle aufgerissen, die lagen alle auf dem Boden und wir hatten leider an dem Tag paar tausend Panzergläser zum Wegschmeißen. Die haben wir mit unserem Geld bezahlt, das heißt, der Kunde hat es eigentlich bezahlt, dass ich nicht mehr verkaufen konnte, weil die Geräte zu alt waren. Ja, so entstand die Idee, einfach mal ein bisschen nachhaltiger zu denken und zu sagen, was machen wir überhaupt? Wir kaufen Ware, die ist nagelneu, die wir dann später wegschmeißen. Das ist ein Riesenproblem bei uns auf dem Markt.
Ware, die eben nicht nur erst produziert wird und zu dir transportiert wird, sondern bei dir dann ja eben auch gelagert wird und im schlimmsten Fall eben dann eben wieder weggeschmissen wird. Das ist, glaube ich, genau das, was dir in der Zeit, in einer erfolgreichen Zeit, das wollen wir ja nochmal sagen, aber dann doch auch aufgestoßen ist, dass du einfach wirklich ja, zwar ein erfolgreiches Unternehmen führst, aber ein nicht wirklich nachhaltiges zu dem Zeitpunkt, weil du eben so viel Müll produzierst.
Das war überhaupt nicht nachhaltig. Ich meine, wenn man davon ausgeht, dass man 30% von seinen Materialien, die eigentlich nagelneu sind, dass man eigentlich verwenden konnte, aber wegschmeißen muss, das tut schon im Herzen weh. Die wurden ja bezahlt. Mhm. Die hingen ja noch monatelang im Regal. Und man weiß ja als Geschäftsmann, jeder Quadratmeter Regal kostet ja jeden Monat Geld. Mhm. Das heißt, meine Ware ist durchschnittlich jeden Monat teurer geworden. Was ich aber später nicht mehr verkaufen konnte. Ja. Und das war ja dieser erste Faktor. Und der zweite Faktor war, wir haben die Sachen weggeschmissen. Dann kam ja das Böse, dass ich diese Ware nochmal nachbestellen musste, weil ich mir gedacht habe, ich brauche ja für dieses Modell das Panzerglas nicht mehr, weil ich es ja ein Jahr nicht verkauft habe. Also bestellst du es auch nicht mehr. Und dann kam der Kunde genau dann, nachdem ich es weggeschmissen habe, ich hätte gerne die Panzergläser oder das Panzerglas. Ja, und dann hieß es, liebes Team, bestellt mal bitte nochmal 5 Stück, weil wir müssen eine Mindestbestellung einhalten. Also hatten wir wieder 4 Stück zu viel, was nicht mehr in ein Regal gepasst hat und die sind wahrscheinlicherweise zu 99% wieder im Müll gelandet.
Wieder im Müll gelandet, ja. Wie lang oder wie weit ist dann der Weg zwischen diesem Problem, was du ja erkannt hast, und der Idee, dass doch da irgendwas sein muss, das dieses Problem löst?
Also die Idee kam so, dass ich erst mal gesagt habe, wie können wir nachhaltig werden? Bevor wir angefangen, überhaupt uns Grundgedanken um uns Produkt zu machen, musste ich erstmal wissen, wer im Team ist. Also das Wichtigste ist überhaupt, dass du ein Team hast, was alles auch beherrscht. Also ich komme aus dem Vertrieb, ich weiß, was der Kunde braucht, ich habe den Endkunden bis jetzt betreut gehabt. Da habe ich gemeint, okay, dafür bin ich der Richtige, ich weiß, was der Kunde möchte. So, wir haben aber noch jemanden gebraucht, der sich im Vertrieb auskennt, das heißt, wenn wir rausgehen, auch unsere Produkte verkaufen kann. Man kann ja das beste Produkt der Welt haben, aber wenn man keinen Vertrieb hat,
wenn es keiner an den Menschen bringt?
Genau, hat man das nächste Problem, hat super Ware im Lager stehen, aber keiner verkauft's. Dann habe ich den Olli gefragt, habe gesagt, hey, lieber Olli, pass mal auf, wie wär's dann, wenn du mit einsteigst, wir machen eine Firma auf. Der hatte noch damals keinen Namen gehabt, also wir wussten nicht, ob wir Schildkröte heißen werden oder wie wir heißen werden. Da haben wir uns wirklich später viel Gedanken gemacht. So, da hat der Olli gesagt, klar, wieso nicht, ne? Nachhaltigkeit hört sich gut an, weil wir da ein Problem lösen können, aber wir wussten noch gar nicht, wo wir einsetzen sollen. Das war ein Riesenproblem. So, da kam der dritte noch ins Bund, das war der Björn Salk, also einmal Oliver Klimbrunn, dann kam der Björn Salk dazu. Das ist eigentlich unser Hirn, sage ich mal so, der sorgt dafür, dass die ganzen Zahlen, Daten, Fakten, Verträge alle ausgehandelt werden. der hält unser Rücken frei, der ist nicht im Vordergrund, der macht keinen Vertrieb, aber er sorgt, dass alles pünktlich bezahlt wird, dass wir die Bestellung rechtzeitig abschicken. Und also man braucht ein Team. Wenn wir alle Vertriebler wären, hätten wir ein Problem. Wenn wir alle jetzt super Hirnis wären, der wirklich sich mit Zahlen, Daten, Fakten auskennt, hätten wir ein zweites Problem. So, unser Team stand. Und dann habe ich mir noch ganz viele Freunde eingeladen. Habe gesagt, Jungs, ich brauche eure Hilfe. Ich möchte gerne eine Firma gründen. Das Einzige, was ich nicht habe, ist Geld. Und da haben sich alle, die ich gefragt habe, haben sich bereit erklärt, uns zu helfen. Wow. Also ohne von uns irgendwas zu kassieren. Wir haben es abends getroffen, mittags getroffen, wann die Zeit hatten. Der eine hat für uns später natürlich die Bilder gemacht. Der eine hat seine Ideen mitgebracht, hat gesagt, das könnten wir so machen. Dann kam die erste Idee, wie machen wir es? Wir hatten eine super Idee, was eigentlich nicht so toll war später. Wir haben einen Schuhkarton gebaut.
Das musst du uns erklären.
Ja, genau. Also wie verkaufen wir ein Produkt erstmal ohne Verpackung? Also stellt euch bitte selber vor, ihr geht jetzt in einen Laden, sagt, ich hätte gern mein Handy geschützt, ich möchte gern Panzerglas haben. Da geht der Verkäufer mit euch an den Regal und sucht erstmal euer Panzerglas. Dann nimmt er eine super tolle Verpackung raus, so, und packt dann das Panzerglas aus. Wann er es gefunden hat, wann er die Ware da hat. So, das Panzerglas wiegt ungefähr 15 bis 20 Gramm, aber die Verpackung 100 Gramm. So, da der Kunde überhaupt kein Interesse an der Verpackung hat, wird die Verpackung direkt vor Ort weggeschmissen. Das haben wir nicht. So, haben wir gesagt, wir produzieren Gläser ohne Verpackung. Das war unsere erste Idee. Das heißt, wir haben einen Schuhkarton gebaut, haben da Trennwände reingebaut, haben Panzergläser ausgepackt, haben sie eingepackt. So, das war unsere erste Idee. Und dann kam eine Freundin zu mir und hat gesagt, hey, was machst du so zurzeit? Ich sage, ja, wir gründen eine neue Firma und das wird so nachhaltig werden. Und da hat sie gesagt, komm doch mal, wir haben so einen Wettbewerb, das sind die Wirtschaftssenioren, stell das Produkt doch mal vor. Da ich meine, okay, aber der sagt ja, das sind Startups. Ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Ich wusste nicht, was ein richtiger Startup ist. So was mal gehört, aber
ich glaube, das geht vielen so.
Genau, und Startup hieß bei uns früher, ich gründe eine Firma. Ich mache was. Das ist ein Startup. Haben uns vorbereitet, sind hingegangen und haben uns vor dem Jury gestellt und haben erklärt, was wir machen wollten. Das Problem war, die haben es nicht verstanden, weil wir es nicht erklären konnten. Wir wussten nicht, was sie mit uns machen sollen. Es war nicht digital, es war einfach ein Produkt im Karton. Das Nachhaltigkeit wollten wir so ein bisschen erklären, das haben wir auch nicht so geschafft, aber die haben sich interessiert gezeigt und haben es einen Schritt weitergelassen. Das heißt, wir durften unter den letzten 10 sein. Genau in der Zeit haben wir gewusst, hey Leute, jetzt kommt was. Wir müssen was machen, sonst...
Jetzt gilt's.
Das ging nicht nur um den Wettbewerb, sondern auch für uns. Wir wussten immer, wir müssen ganz, ganz schnell sein. Wann das Produkt auch noch nicht perfekt ist. Also was haben wir gemacht? Wir haben uns überlegt, wie gehen wir sowas an? Und ich habe zufälligerweise mit meinem Kollegen einen 3D-Drucker gesehen. Habe ich gemeint, hey, pass mal auf, 3D-Drucker, der druckt doch dann, wann das benötigt wird. Also es wird nicht mehr in China hergestellt, eingepackt, 5-mal irgendwo ein Schiff geladen.
Und kein Vorrat gebildet.
Genau, von einer Sorte, wo ich später noch nicht mal weiß, ob ich die Artikel brauchen werde. Habe ich gesagt, hey, das wäre doch eine super Idee. Und dann haben wir gesagt, wie können wir das machen? Also ist uns eingefallen, es gibt doch ein Gerät, das heißt Plotter. Die kennt jeder eigentlich, der ein bisschen was mit Werbung zu tun hat. Das ist einfach ein Gerät, wo ein Messer dran ist, sich nach rechts und nach links bewegt. Und das war unsere erste Idee. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und hatte nach 1,5 Wochen aus Übersee, habe ich mir einen Plotter bringen lassen. So, und es gab eine Grund-App, die wir ein bisschen umprogrammiert haben und haben uns einfach Schnittdaten eingestellt und haben uns einen Lieferant gesucht, der uns Rohlinge in Folien in dieser Lage, wie wir es wollten, herstellt. Das haben wir auch gefunden. Das war schon in der 4. Woche. Das ging ganz schnell, dass wir eine Maschine hatten, erstmal keine Folien und dann später, 2-3 Wochen später, bekamen wir die ersten Testfolien. Ja, und dann durften wir 3 Monate später unser Produkt vorstellen. Die Maschine kam natürlich in ganz hässlichen Farbe, grau. Den haben wir auseinandergebaut, haben es zu einem Autolackierer gebracht. Der hat es das über Nacht in grün lackiert. So, und dann in der Zwischenzeit, wo wir die Firma gegründet haben, bis die Maschine kam, haben wir noch nicht gewusst, wie wir heißen. Wir haben 4 Monate uns Gedanken gemacht.
Aber das Grün stand schon fest.
Das Grün stand fest, weil wir gesagt haben, hey Leute, passt mal auf, wenn wir nachhaltig sind. Grün ist die Farbe für Nachhaltigkeit, für mich persönlich zumindest. Mhm. Also ich mag lieber grüne Bäume wie graue Bäume, die abgestorben sind, also grün. Dann hieß es, was kann man machen? Und da habe ich zufälligerweise nachts irgendwann mal bei ein bisschen googeln. Man googelt dann sich durch, man muss ja einen Namen finden, was nachhaltig ist. Es muss auch jedem passen.
Und eingängig muss er sein.
Ja, genau. Es muss, ja, das muss wirklich eingängig sein. Die Leute müssen sich damit identifizieren können. Also wir hätten uns ja auch Glasmanufaktur nennen können. Wären wir aber nicht gewesen. Dann haben wir gesagt, hey, dann wäre es mit einem Affen. Dann habe ich einen Affen gesehen. Das war ein Gorilla. Der war ein bisschen böse gewesen. Da habe ich gemeint, hey, sowas wäre doch toll. Affe, nachhaltig, Baum. Und wer mag keinen Affen?
Ja, und er brüllt. Er hat was mitzuteilen. Du hast vorhin die Schildkröte erwähnt. Da würde ich damit assoziieren, Schildkröte ist eher langsam.
Ja, also wir sind auch sehr schnell von der Schildkröte weg. Wir hatten noch mal kurzzeitig Ananas gehabt. Frag nicht. Wir wissen selber nicht, warum wir uns da so Gedanken drum gemacht haben. Ja, und dann sind wir zu diesem Affen gekommen und haben eine Zeichnerin organisiert. Die hat uns wirklich unsere erste grobe Zeichnung gemalt und da entstand später dann unsere Brünnmacke Affe.
Ja, und ihr wart ja auch damals, vor allem in der ersten Zeit, noch echt heimatlos. Ihr habt dann erst im digitalen Gründerzentrum euch austoben dürfen, habt dann auch den Gründerturbo gewonnen 2019. Wie wäre das dann alles gelaufen, wenn ihr eben diese Connection zu dem digitalen Gründerzentrum nicht gehabt hättet?
Also ich muss mal damit anfangen, bevor ich jetzt diese Firma gestartet habe, ich wollte nicht mehr in meinem alten Laden arbeiten. Das ist immer diese harte Phase. Es gibt ja so harte Phasen, wenn man 20 Jahre lang bodenständig seiner Arbeit nachgegangen ist, seine Träume erfüllt hat, man hat keine Sorgen, man arbeitet 8 Stunden, dann muss man entscheiden, was macht man da. Das war die härteste Entscheidung, das war an diesem Sonntag, das muss ich jedes Mal erzählen, weil ohne diese Person wäre es gar nicht so weit gekommen. Das war meine Frau gewesen. Wir waren beim Essen, hab gesagt, du Schatz, ich habe jetzt ein Anliegen, ich muss es dir mitteilen, ich werde morgen nicht mehr arbeiten gehen. Da hat sie gesagt, okay, bist du krank? Und ich meinte, nee, ich bin nicht krank. Da hat sie gesagt, machst du Urlaub? Da hat ich gesagt, nee, ich höre auf. Da hat sie gesagt, warum? Da habe ich gemeint, du, ich mag das nicht mehr, ich möchte nicht mehr im Laden stehen, sondern ich möchte gerne einen Schritt weitergehen. Und dadurch muss ich leider meinen Job aufgeben, weil ich kann es nicht als so zweigleisig machen. Das würde nicht funktionieren. Ich kenne mich, ich würde mich dann wieder dort wieder zurückziehen, dann wieder auf den Laden konzentrieren. Und ich musste diesen Cut machen. Ich wusste, dass der Laden manchmal voll war und ich bin aber nicht runtergegangen. Weil ich wohne ja über dem Laden und das war immer so ein Problem für mich. Also ich habe da schon manchmal Anrufe bekommen. Du, es sind ganz viele Kunden da, magst du mal kurz runtergehen? Ich meine, nein, ich komme nicht. Ich muss diesen Schlussstrich ziehen. Das ist okay gewesen, das hat sie akzeptiert, aber hat gesagt, du pass auf, wenn du nicht da bist, kann sein, dass der Laden nicht mehr so gut läuft. Aber es ist seine Entscheidung. Dann muss ich mir 1-2 Stunden Zeit nehmen, weil da kam ja die zweite Frage. Das war die wichtigste Frage, dass wir Geld brauchen. Und als ich es mitgeteilt habe, hat sie gesagt, ja gut, wie viel brauchst du? Und dann habe ich gemeint, alles, was wir bis jetzt in dem Leben hatten oder haben. Dann hat sie gemeint, wie meinst du das? Ich so, alles wirklich, alles, was wir haben. Und es geht halt nicht, ne? Wir müssen halt investieren. Ja gut, da muss ich ehrlich zugeben, die meisten hätten nicht mitgemacht, weil es ist ein Risiko, das Geld wäre weg. Sie hat gesagt, mach, was du für richtig hältst. Ich stehe hinter dir. Und das hat sie auch gemacht, bin ich auch sehr dankbar. Und an dem Tag ging's los. Wie gesagt, nachdem wir das entschieden haben, also diese Prozedur entschieden haben, haben wir erstmal bei uns in der Küche gearbeitet. Die Jungs kamen jeden Tag zu mir in die Küche. Da haben wir in der Küche gearbeitet. Wir haben dann uns aufgeteilt. Der eine ist ins Wohnzimmer gegangen, der eine ist ins Gästezimmer. Wir standen dann zum Teil auch in der Küche. Einer hat sich einen Cola geholt, der eine hat was zu essen gekauft oder gebraten. Unser Gästetoilette wurde auch manchmal als Rückzugsraum genommen, weil es einfach klein und schön und leise war. So haben wir angefangen. Wie gesagt, wir sind weitergekommen. Wir haben diesen Gründerzentrum, sind wir eingezogen, weil wir durch diesen Gewinn, haben wir ja 5.000 Euro bekommen. Den haben wir sogar investiert. Wir sind mit dem Geld nach Hongkong geflogen. Ja, und ich muss ehrlich sagen, zu Hause zu sitzen, das war nicht unser Plan gewesen. Ein Gründerzentrum ist echt toll, weil wir haben Leute kennengelernt, die ich zu Hause nicht kennengelernt hatte. Das sind Leute aus der Wirtschaft gekommen, die mich zu Hause nicht besucht hätten. Wie denn auch? Die DGZ aus der Schaffenburg, die ist toll, weil man es richtig nutzt. Man muss jeden Tag da sein, man muss gucken, welche Gäste kommen, man muss sich auch ein bisschen vorbereiten. Man muss auch denen mal zeigen können, was man drauf hat. Also natürlich kann man das alles auch woanders machen, aber ich finde, dass man es nicht kostengünstiger bekommt. Wir hatten ja sehr wenig Geld. Wir hatten nur ganz wenig Miete später, aber wir hatten die wichtigsten Kontakte gehabt.
Das Netzwerk ist, glaube ich, das, was wirklich dann zum Erfolg führt.
Nachdem wir diesen Wettbewerb gewonnen hatten, da waren wir noch in Nürnberg beim Wettbewerb, den hatten wir auch gewonnen gehabt. Und da gab es irgendwann einen Anruf, dann hieß es, hallo, hier ist der Kollege von Höhle der Löwen. Wir möchten euch gern einladen, eurem Produkt bei Höhle der Löwen vorzustellen.
Die haben euch angerufen?
Ja, weil wir halt durch diese Gewinner, da gibt's halt Publikationen, ne? Wir sind ja Zeitung, die suchen sich auch gute Leute raus. Also es bewerben sich ja ganz viele, aber man kann ja nicht alles im Fernsehen vorstellen. Manche Produkte sind ja auch gar nicht machbar und dann müssen die auch sagen, hier, sie haben einen Computer erfunden, zum Beispiel, der kostet 1,5 Millionen, die hätten gern 3 Millionen, dann sagen die bestimmt auch, hey, das wird nicht im Fernsehen gut laufen, da muss man schon zum Beispiel sich woanders vorstellen. Ich weiß es nicht genau, wie sie das ausruhen, aber die haben uns halt angerufen. Da habe ich gesagt, ja, schicken Sie mir mein E-Mail. Dann kam die E-Mail, habe ich aufgemacht, habe gedacht, das wäre ein Fake, habe das gelöscht. Und in der Zwischenzeit war es ja auch so gewesen, dass wir leider langsam in die Corona-Krise reingerutscht sind. Dann gab es ja diesen Hiobsbotschaft, wir schließen. Also wir hatten nicht angefangen, wir waren auf dem Markt, wir hatten ein paar Maschinen verkauft, aber dann gab es diesen Hiobsbotschaft, bitte alle zu Hause bleiben, nichts mehr machen. Wir hatten kein Geld, wir hatten alles in die Ware investiert, wir haben keine Gehälter, also ich habe selber kein Geld bekommen, mein Partner haben kein Geld bekommen, die Kollegen, die uns geholfen haben, die haben eh kein Geld verlangt, aber ich muss denen sagen, dass ich auch noch mal unterstützen kann. Ne? Also die haben sich zum Beispiel eine eigene Kamera gekauft, um uns unterstützen zu können. Also es war schon eine schwierige Zeit. Ja, dann durften wir aber trotzdem ins DGZ, weil man zu zweit war oder alleine war. Gab es einen zweiten Anruf, fand ich auch interessant. Da sagen die, ja, hier nochmal Höhle der Löwen, möchtet ihr zu uns kommen? Ne? Da ich mal so, kannst du mich mal bitte in 10 Minuten nochmal anrufen? Hab meinen gelöschten Ordner wieder aufgemacht, hab die E-Mail rausgenommen, hab ein bisschen gegoogelt, hab gesagt, oh je, die sind doch von Höhle der Löwen. Dann hat er mich nochmal angerufen, hab ich gesagt, du, pass mal auf, wir sind leider kein Produkt für Höhle der Löwen, weil wir meinen es ernst, wir möchten gerne langfristig auf dem Markt bleiben, wir möchten nicht in den Regal, dann in den Müll. Haben gesagt, ja, überlegen Sie es nochmal. Und dann gab es den dritten Anruf, da habe ich genauso abgesagt, bis der vierte Anruf kam. Und da war es so gewesen, dass er genau den Punkt getroffen hat. Er hat gesagt, Jungs, also ich weiß nicht, ob ihr einen Deal bekommt, aber ich kann euch eins versprechen, ihr werdet über Nacht berühmt.
Ich wollte gerade sagen, die Bekanntheit ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Also das Beteiligungskapital, wir können es ja mal sagen, ihr habt dann nachher 400.000 Euro abgeräumt.
Genau.
Die sind mit Sicherheit sehr, sehr viel wert, um einfach die Vertriebswege aufzubauen. Das war ja euer Ziel. Aber die Bekanntheit, die man durch so eine Sendung ja doch dann irgendwie abstaubt, die darf man auch nicht unterschätzen. Ist halt nicht in Zahlen auszudrücken, aber unheimlich wichtig.
Ja, super wichtig. Also Geld war natürlich toll, dass wir es bekommen haben. Wir wollten es eigentlich mit unserer eigenen Kraft, also mit unserem eigenen Geld wirtschaften, dass wir immer gesagt haben, wir machen eine Kreislaufwirtschaft, wir holen es kaum Geld raus oder gar nicht, haben wir auch nicht. Bis zu 1,5 Jahren haben wir uns kein Gehalt ausgezahlt. Nur die wichtigsten Personen, die wir wirklich einstellen mussten, die an uns angewiesen waren, nur die haben ihr Gehälter bekommen, der Rest hat nichts bekommen. Wir haben auch keine Corona-Hilfen oder so beantragt, wir haben nichts gemacht. Also wir haben keine staatlichen Zuschüsse bekommen, gar nichts, wir haben es auch gar nicht beantragt.
Man muss aber auch mal sagen noch, du hast vorhin erwähnt, du hast ganz viel auch privat reingesteckt, das war auch schon eine 6-stellige Summe. Nur, dass jetzt vielleicht jeder auch mal weiß, wir sprechen da auch schon von einer großen Summe. Also dein Risiko war schon groß.
Ja, also ich habe Geld reingesteckt, mein Kollegen genauso, also die haben ihr Zeit hier. Also man muss es ja nicht nur mit Geld rechnen, aber wenn eine Person 10-12 Stunden für eine Firma arbeitet und nichts dafür bekommt, also ist auch ein hoher Betrag.
Mhm, ja.
Weil man es 1,5 Jahre lang macht, stellt euch vor, man bekommt halt 1,5 Jahre kein Gehalt.
Ja.
Man muss alles finanzieren mit seinem eigenen Kapital, man kriegt aber nirgends Unterstützung, also wir haben uns nirgends gemeldet.
Mhm. Aber ihr habt euch Gott sei Dank dazu durchgerungen, zur Fernsehsendung zu fahren. Ihr habt die zwei Herren Maschmeyer und Glagau von euch überzeugt.
Ja, das ist...
Ja, und zwar relativ fix.
Ja, wir hatten uns halt natürlich vorher Gedanken gemacht. Also wir haben uns unsere Bewertung hochgerechnet. Wir haben gesagt, bis wie viel Prozent kann man abgeben? Man muss sich ja vorstellen, wir waren ja so ein ganz kleines Törtchen gewesen. Wir haben gesagt, wie viel Prozent kann man rausgeben, dass man eine große Torte wird oder mehrstöckige Torte wird. Lieber gehört uns 74% von einer riesen Torte, bevor von 100% ein ganz kleines Törtchen da ist. Also da entscheidet man sich natürlich, was man abgibt vorher. Und Gott sei Dank haben sie genau die Zahl genommen, wo wir gesagt haben, bei dieser Zahl machen wir mit.
Und zwar so mit, dass die Herren auch, ich meine, du möchtest mit Sicherheit jetzt nichts Schlechtes über die beiden sagen, sollst du auch nicht, aber ist es auch wirklich so, dass die wirklich sich dann auch kümmern? Wie kann man sich das vorstellen? Sind die wirklich mit Rat und Tat zur Seite?
Ja, das muss man ein bisschen auseinanderhalten. Ne? Also der Carsten Maschmeyer kennt sich ja nicht in unserer Mobilfunkbranche aus. Wir kamen ja aus der Mobilfunkbranche, genauso wie ich und der Olli. So ein Datenzahlenmensch hat mir mit Björn, da musste sich auch überhaupt nicht auskennen. Jetzt natürlich hinzugehen zu Carsten Maschmeyer zu sagen, jetzt steigst du bei mir ein und arbeitest du. Nein, das machen die nicht. Das macht auch kein Nils Glagau. Dafür sind die nicht zuständig. Aber wenn wir jetzt ein Start-up-Unternehmen wären, wir wären alle 18 Jahre alt, wir hätten keine Ahnung vom Vertrieb, wir hätten keine Ahnung von Buchhaltung, da unterstützen sie ja super stark.
Und da haben die auch ein Team um sich, das genau, dann leistet.
Genau, die unterstützen, gucken, dass man halt Leute bekommt, die jemanden geholfen wird. Das wollten wir ja gar nicht. Das haben wir ja nicht gebraucht. Das hatten wir auch an uns gewusst. Das haben wir gleich nach den Dreharbeiten denen erzählt, dass wir gesagt haben, wann wir euch brauchen, dann kommen wir auf euch zu. Mhm. Aber dass ein Carsten Maschmeyer und Nils Klagau zu uns kommen, mit uns arbeiten, das ist nicht der Fall. Das sind Investoren, die müssen halt gucken, was mit ihrem Geld passiert. Es ist Venture Capital, das heißt, die hätten es auch komplett verlieren können, haben die bei uns Gott sei Dank nicht. Aber wann wir Hilfe oder Unterstützung gebraucht haben, waren die jederzeit erreichbar. Also ich kann euch so sagen, ich habe die privaten Handynummern von beiden. Ich kann die jederzeit erreichen. Das heißt, wenn ich jetzt hier sitze und sage, ich rufe den jetzt an und wann er jetzt nicht reingeht, ist er in ein Gespräch, aber die rufen dann zurück und fragen, ob alles in Ordnung ist, ob die, also erstmal ein kleiner Smalltalk und dann wird sofort über das Geschäft geredet und dann sind die auch dabei.
Ich glaube, das ist ein Punkt, den interessiert schon viele, dass die Leute doch die Sendungen oft gucken und sich dann doch fragen, ist dann da wirklich eine Zusammenarbeit mehr oder weniger, aber in diesem Fall anscheinend genauso, wie ihr euch das vorstellt.
Ja, natürlich. Das wird unterschiedlich eingeschätzt. Also, weil, wie gesagt, wenn es ein 18-jähriger Junge ist, der eine tolle Erfindung hat, der wird anders unterstützt, wie ein Green Monkey, der schon Vertriebsleute hat, weiß, wo er hin muss.
Ja. Jetzt müssen wir aber einfach nochmal sagen, für die, die vielleicht jetzt immer noch nicht so ganz griffig Bescheid wissen, was ihr eigentlich da macht. Weil, ich habe einen Punkt auf deiner Homepage gelesen, den finde ich total interessant. Diese passgenauen Panzerfolien, die ihr produziert, und zwar in dem Moment, wo sie gebraucht werden, eben keine Lagerware, nichts vorproduziert. Da gibt's ja gewisse Zuschnitte. Wie viele sind das mittlerweile ungefähr? Kannst du das ungefähr einschätzen?
Also jetzt, ab heute sind wir bei 21.000 verschiedene Modelle.
Wahnsinn.
Genau.
Und tatsächlich auch für mein Nokia 3310, wenn ich mit dem kommen würde.
Du wirst nicht glauben, den haben wir auch drin, ja.
Aber was ich viel lustiger finde, also ich sage jetzt einfach mal, ich lese auch ab, Smartphone, Smartwatch, Laptop, Tablet, Kamera, Konsolen, geht alles. Aber, und jetzt kommt's, der Thermomix.
Ja.
Der Thermomix, auch für den kann ich mir meine passgenaue Folie abholen.
Ja, genau. Also wir schützen ja alles, was ein Display hat. Zum Teil auch, was kein Display hat. Also es sind ja Materialien, die geschützt werden müssen. Sagen wir mal, es gibt eine Chromoberfläche im Auto, das muss auch geschützt werden. Sobald wir die Daten haben, können wir es einspielen. Mhm. Und unsere Folien sind spezielle Folien, die sich auf jede Oberfläche anpassen. Wir können sie ja dann zuschneiden, wenn der Kunde sagt, ich hätte es gern heute. Also ich kann jeden, der mit uns zusammenarbeitet, garantieren, in den Inventur dauert bei uns nicht länger wie 5 Minuten.
Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblogs aus eurer Region? Auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der Mein Echo Newsflat seid ihr immer up to date. Ganz smart, ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de. Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast. Das müssen wir auch einfach nochmal sagen. Es sind ja 3 Komponenten, die wir beachten müssen. Das ist eben zum einen die Folie, dann eben der Cutter und dann aber ja auch noch die Software. Ich als Laie würde wahrscheinlich an der Software scheitern, aber ist wahrscheinlich gar nicht so das Problem, die jeweiligen Daten einzuspielen, oder? An welcher dieser 3 Faktoren habt ihr am längsten tüfteln müssen? An der Folie an sich oder eben an dem Präzisionscutter oder an der Software?
Keins von den 3. Ich muss ehrlich zugeben, keins von den 3. Bei manchen Sachen haben wir uns sehr geärgert. Also, was am längsten gedauert, war unser Name, weil unser Name soll ja wirklich ein großer Name, also irgendwann ziemlich groß werden. Dafür haben wir erst überlegt, wie wir heißen werden. Zum Cutter, es gibt ganz viele Hersteller, man sucht sich erstmal eine aus. So. Natürlich hätten wir unser ganzes Geld nehmen können, ein 5-Mann-Team einstellen können, der uns ein Software baut, wo wir die Cut-Daten hinterlegen. Aber es gab schon eine Firma, die eine Grundlage gebaut hat.
Super.
Genau, der wurde uns eigentlich kostenlos zur Verfügung gestellt. Und da haben wir uns gedacht, wieso geben wir jetzt nochmal 50.000 Euro für irgendein Programm aus, den man schon erfunden hat. Den gibt es ja schon in Variation. Also gibt es nicht nur von einer Firma, sondern bei 5 Firmen. Da haben wir uns für den einen entschieden, der hat uns auch unterstützt. Wir haben auch die Datensätze, die ersten gekauft, weil wir sie selber nicht ausmessen konnten. Der hat uns die organisiert, hat die für uns eingespielt. Das ging auch ganz schnell, wo wir dann aber an unsere Grenzen gestoßen sind, bei den Folien. Also ich kann euch mal so die ersten Schritte erzählen. Wir haben eine Firma gefunden, der für uns diese Rohlinge produzieren konnte. Dann haben wir ein Gespräch mit denen geführt und dann haben wir natürlich Voraussetzungen gehabt, die wir durchgegeben haben. Die dürfen zum Beispiel kein Silikon enthalten, damit die nicht gelb werden. Silikon ist ein ganz billiges Zusatzstoff oder ein Hauptbestandteil bei manchen Materialien. Wenn man die richtig einsetzt, ist es in Ordnung. Wenn man es aber falsch einsetzt, hat man Probleme. Das kennt vielleicht jeder, der eine Silikonhülle hat, dass sie irgendwann gelb werden. Das durfte bei uns nicht passieren, das musste ja immer klar sein. Und dann haben wir Wünsche gehabt, wo wir gesagt haben, es muss super stabil sein, es muss bestimmte Kräfte aushalten. Und die Antwort war, ja, das können wir machen. Haben wir gesagt, hey, ist ja super, das klappt ja, ne? Bis sie uns gesagt haben, die schreiben alles drauf, was wir möchten. Haben wir gesagt, nee, wie meint ihr das, ne? Sagt, ja, das können wir alles gar nicht. Das geht ja gar nicht. Aber wir schreiben es trotzdem drauf. Dann haben wir gesagt, nee, einen Moment mal.
Du willst kein Fake verkaufen.
Nein. Wir möchten gerne diese Materialien haben, ne? Die dürfen nicht gelb werden, die müssen einen Schlagschutz haben, also, das muss alles passieren. Dann haben wir gesagt, ja, sowas findest du hier bei uns nicht. Da musst du schon ein bisschen weiter reisen. Und da gab es eine super tolle Empfehlung. Und an die Firma haben wir uns drangehalten und haben gesagt, ob die für uns diese Folien produzieren würden. Wir haben aber dann gesagt, wir haben Wünsche, ob sie das machen können für uns. Und das war genau dieser Punkt, wo wir gesagt haben, da waren wir kurz vorm Scheitern eigentlich, weil man diese Firma nicht gefunden hat. Das ist ein Plotter, ein Programm, das kann man immer zusammenstellen. Aber das Produkt, was man verkauft, was der Endkunde bekommt, wenn der nicht gut ist.
Ja, und mit diesem Unternehmen arbeitet ihr bis heute zusammen?
Ja, das ist ganz toll, weil die exklusiv nur mit uns arbeiten. Juhu. Weil es ihr nicht ihr Hauptthema ist, Panzerfolien für Handys zu machen. Die machen andere Sachen eigentlich. Aber die haben eine Abteilung bei sich sitzen. Die entwickeln auch Folien. Wir haben allgemein Folienentwicklung. Und wir geben unsere Wünsche von oben rein. Weil wir auch, man muss ja auch zugeben, wir sind ja kein Erfinder, wir sind auch keine Chemiker. Das sind wir nicht. Mhm. Das bin ich nicht, das ist der Olli nicht. Aber wir haben Wünsche. Ich würde dir auch später mal eine ganz, ganz, ganz neue Folie zeigen. Dann zeige ich dir mal einen Zaubertrick, wo wir mit einer Drahtbürste eine Folie zerkratzen und die Folie repariert sich nach knapp 30 Sekunden komplett selber.
Bin ich jetzt schon gespannt.
Ja,
wenn wir nicht noch so viel zu reden hätten, würde ich sofort gerne gucken. Aber das merke ich mir.
Also zeige ich dir, das haben wir auch jetzt ja letzte Woche im Fernsehen gezeigt, bei Höhle der Löwen. Das ist die neue Folie. Das sind solche Sachen, wo die Firma uns unterstützt. Also wir sagen, was wir gern als eine Folie hätten und die produzieren uns. Also wir haben jetzt eine Hybridfolie rausgebracht vor einem Jahr. Das ist eine Weltneuheit. Das ist eine ganz normale Folie. Die ist auch komplett noch flexibel. Nachdem wir es auf den Telefon gebracht haben, legen wir es unter einem UV-Licht und die Oberfläche härtet sich komplett zu Glas ab. Das heißt, man sieht es optisch gar nicht, die Folie. Die ist überhaupt nicht zu sehen. Zusätzlich bekommt sie eine Festigkeit von einem Glas. So, bis wir dieses Produkt natürlich marktreif hatten, hat es über ein Jahr gedauert, hat uns so gesehen auch Geld gekostet, aber wir sind die Ersten, die so eine Folie auf den Markt gebracht haben.
Und auch da ging es wahrscheinlich um Schnelligkeit. Wenn ihr es nicht gewesen wärt und jetzt schnell auf den Markt gekommen wärt, macht es vielleicht irgendwann jemand anders. Deswegen Tempo.
Du, das war für uns immer klar gewesen. Also das, was wir jetzt in diesen 3 Jahren gemacht haben, brauchen die meisten Firmen, ihr erstes Produkt auf den Markt zu bringen. Du, wir haben ja angefangen mit 7 Zoll einer einzigen Folie. Zurzeit haben wir die Crystal Clear Folie. Das ist unsere erste Bestandsfolie gewesen. Die haben wir dann aufgewertet mit antibakteriell. Dann gab es die zweite Folie, das war die Mattfolie, die fühlt sich an wie Papier. Und dann haben wir gesagt, hey, die Leute wollen immer Privacy-Folien haben, dass man rechts und links nicht sehen kann. Da hatten wir natürlich unser Problem, wie schneiden wir das, dass immer diese Winkel gleich sind. Haben wir auch knapp ein Jahr dran gearbeitet, wo wir kurz vorm Verzweifeln waren. Hat geklappt, das sind auch durch die Decke gegangen. Und dann irgendwann haben wir gesagt, hey, was gibt's denn noch, was können wir noch machen? Dann gab es die Anti-Blue-Light, das heißt, wir konnten mit einer Folie alle blauen Lichter rausfiltern. Da sagen ja die meisten, das habe ich ja schon auf meinem Handy. Aber was wir jetzt besser machen können, ist, dass die Farbe sich nicht ändert. Mhm. Es gibt immer so einen Gelbstich, wenn man dieses Blaufilter ausschaltet.
Den kennen wir, glaube ich, alle.
Genau. Und tut den Augen gut halt, wenn man da die ganze Zeit drauf schaut. So, das waren unsere Top-Folien gewesen. Und die haben wir dann rausgebracht als 13 Zoll. Das heißt, auch für die Tablets haben wir dieselbe Größe nochmal produzieren lassen. Ja, dann gab es die Hybridfolie, wo wir gesagt haben, wir brauchen eine Folie, die eine Haptigkeit von Glas hat. Haben wir auch hinbekommen. So, dann sind wir auch auf den Markt gekommen, ist auch durch die Decke gegangen, europaweit. Also wir sind ja in über 13 Ländern zurzeit vertreten. Dann gab es die Quick Repair, die Folie, die sich selber repariert. Das, was wir auch letzte Woche im Fernsehen gezeigt haben.
Ja, eben, ich wollte es gerade schon nochmal sagen, das ist eben so untergegangen. Wir müssen es einfach nochmal betonen, die Green Monkeys sind erneut in der Höhle der Löwen.
Genau, wir waren jetzt bei Höhle der Löwen, es ist super erfolgreich gewesen. Wir durften jetzt zum dritten Mal bei Höhle der Löwen sein. Das ist für uns auch eine tolle Anerkennung.
Ja, ein Ritterschlag.
Ja, das ist für uns wirklich ein Ritterschlag, wo wir gesagt haben, weil meistens werden die Höhle der Löwen, Gäste, die einmal dort waren, gibt's nochmal ein Recap und dann war's es auch, dann ist man auch draußen. Aber man hat uns zum dritten Mal eingeladen, da waren wir da gewesen, toll. Also wir haben da ganz viele neue Produkte vorgestellt hier bei uns. Und es wird auch wahrscheinlich ein viertes geben. Aber wenn es soweit ist, dann werden wir euch natürlich benachrichtigen.
Eben. Über alles dürfen wir ja vielleicht doch noch nicht reden.
Nein, wir dürfen noch nicht alles verraten. Aber wann ihr es nicht gesehen habt, das gibt's nochmal den meisten Mediatheken kann man sich das nochmal anschauen. Also wir haben es wirklich geschafft. Also wir haben über knapp 3 Millionen Folien verkauft in diesen 3 Jahren, wo wir auf dem Markt sind.
Lass mal einfach noch ein paar andere Zahlen sprechen. Du hast gerade die Länder schon erwähnt. Du hast jetzt eben die Anzahl der Folien. Wir hatten vorhin schon die Zuschnitte. Aber was auch, glaube ich, echt beeindruckend ist, mit wie vielen Mitarbeitern bist du gestartet und wie viel sind es jetzt?
Also nicht bezahlte Mitarbeiter inklusive wir haben ja mit 4 Leuten angefangen. Dann 5, dann 6. Das waren immer noch Freunde, die wirklich abends gekommen sind nach ihrer Arbeit, nachdem die es erledigt haben, haben für uns Sachen eingepackt oder haben Essen gebracht. Also es war auch schon Hilfe gewesen, haben uns unterstützt, weil wir zum Beispiel Brief hatten zu schreiben. Der eine hat einen Brief geschrieben, wir mussten erklären, was er zu schreiben hat. Das wurde zusammengefasst. Der eine hat Bilder geschossen. Der eine hat versucht, uns Pullis zu organisieren mit unserem grünen Affen. Zurzeit sind wir über 30 Personen. Und wir haben noch eine Tochtergesellschaft in der Türkei gegründet, vor kurzem, der unser IT-Unternehmen übernommen hat. Das heißt, alles, was mit IT läuft, läuft jetzt über die Türkei. Weil wir es leider nicht geschafft haben, hier genug Mitarbeiter zu bekommen, die unser Background-Arbeiten erledigen können.
Und Tendenz steigend, würde ich sagen.
Ja, wir haben letzte Woche noch 2 Leute eingestellt. Tendenz ist halt durchgehend steigend, weil wir einfach immer mehr zu tun haben.
Kannst du auch sagen, wie viele Händler das mittlerweile sind in den vielen, vielen Ländern?
Knapp 4.000.
Wahnsinn. Ich habe noch eine alte Zahl vom März 21. Da sprechen wir von 7 Millionen € Jahresumsatz.
Also das ist so, wir reden über einen Handelsumsatz eigentlich. Das ist eigentlich der Gewinn, was die Firma Green Monkey in den Markt gebracht hat. Wir lieben es, über diesen Handelsumsatz zu zeigen, um zu zeigen, wie stark wir eigentlich sind. Man kann nicht alles mit dem Umsatz zeigen, sondern der Handelsumsatz ist das Wichtige, was der Händler wirklich eingenommen hat. Wir können stolz darauf sagen, dass wir bei 60 Millionen € Handelsumsatz sind.
Könnten wir jetzt eigentlich gerade so stehen lassen, aber ich möchte ja noch ein paar Sachen von dir wissen. Unter anderem, du hast mir ja jetzt letzte Woche schon gesagt, du warst in Hongkong. Du hast es vorhin selbst auch schon erwähnt. Was hat's denn mit Hongkong auf sich? Ist es ein Vertriebsweg oder geht's da um die Folien? Was machst du in Hongkong?
Also Hongkong ist so, dass unser meisten Partner da hingekommen sind, weil wir mussten uns ja irgendwo treffen. Und für China braucht man noch ein Visum, für Hongkong braucht man kein Visum. Es gab auch Messe nebenbei und wir haben uns alle gebeten, die mit uns zusammenarbeiten, einen Trip nach Hongkong zu machen, damit wir uns treffen können, damit wir einfach bestimmte Sachen für die Zukunft besprechen können. Lasst euch überraschen, es wird viele, viele neue Sachen, viele neue Produkte geben. Wir werden den Markt nochmal komplett aufmischen und wir müssen auch andere Firmen zum Nachdenken bringen. Und das werden wir auch schaffen. Also ich weiß noch, wo wir angefangen haben zu sagen, wir werden grün. Es gab keine einzige Firma, nachhaltige Produkte hatte. Kein Panzerglas. Es gab, glaube ich mal, im Ausland ein paar Firmen, die es versucht haben. Aber wir sind stolz drauf, als Green Monkey der Vorreiter zu sein und zu zeigen, dass alle, die jetzt werben, könnt ihr gerne drauf gucken, immer irgendwas mit Grün drauf hat. Ob nachhaltige Verpackung, Verpackung weniger, kein Plastikmüll mehr. Wir waren die Vorreiter, weil vorher haben die nie dran gedacht. Nur nachdem wir auf den Markt gekommen sind, Druck aufgebaut haben, konnten die es mitgehen. Hongkong war für uns wichtig gewesen, weil wir unser Partner dazu eingeladen haben. Wir haben uns in Hongkong getroffen und haben unsere neuen Ziele und unsere neuen Schritte besprochen. Und die unterstützen uns auch bei den meisten Sachen, sind ja auch komplett mit involviert. Das heißt, wir entwickeln zusammen, wir geben Ideenvorschläge, die entwickeln ihre eigenen Ideen. Und so wird man als deutsche Firma auch in Hongkong als Team angesehen. Und wir waren nur ein bisschen perplex gewesen. Also ich persönlich war sehr verdutzt gewesen, dass man uns erkannt hat. Auch von Leuten, die nichts mit uns zu tun haben. Wir wurden am Flughafen wurden wir erkannt, Green Monkey, und das war thailändische Telekom gewesen, wo wir gesagt haben, okay, wieso erkennen die uns, ne? Und dann sagen, ja, ist eine super Firma und so weiter. Und dann haben wir überreicht. Dann sind wir über die Messe gelaufen und dann hat eine Person meinen Namen und meinen Nachnamen ausgesprochen und hat gesagt, hello Mr. Ziohan, hello Green Monkey. Und dann sagt mein Kollege so, hat sie dich jetzt per Namen angesprochen? Dann sage ich, ich habe es genauso gehört oder wir haben es verhört.
Aber gemeinschaftlich verhört wahrscheinlich weniger.
Ja, das war dann interessant und egal wo wir waren, also weil wir dann irgendwann mal unsere Karte rausgeholt haben, gesagt haben, wir sind von Green Monkey, also da hat sich was bewegt, weil wir einfach super bekannt waren. Wir haben uns, glaube ich, mindestens mit 25 Leuten mussten wir uns ablichten lassen. Wir wurden aufgehalten und gesagt, können wir bitte Fotos schießen. Also es war schon sehr interessant gewesen.
Ist das doch auch vielleicht ein Moment, an dem du für dich bemerkst, dass sich der Mut gelohnt hat? Oder war der Moment vielleicht schon viel früher?
Ja, der Mut ist super. Also ich war schon immer mutig gewesen, genau wie meinen anderen Kollegen auch, muss man ehrlich sagen. Also es ist ja nicht so, dass ich der Einzige, der Mut hat hier, sondern meine Kollegen, die jetzt auf 1,5 Jahre auf Gehalt verzichtet haben, die haben genauso viel Mut. Also es ist nicht einfach, seiner Familie zu erklären, dass man kein Gehalt bekommen wird und für irgendwas arbeitet, wo man nicht weiß, ob es wird. Ja, wir haben Mut. Wir wussten aber, das, was wir machen, machen wir richtig. Also wir haben keine Lust drauf, halbherzig an einer Sache zu arbeiten. So sind wir auch. Also weil wir mit unseren Händlern reden, ich gehe genauso ans Telefon, packe genauso viel Ware rein, immer noch, genau wie der Olli. Also wenn ich drangehe und dann sagen die, mit wem spreche, dann sage ich, sie, oh, Hannes, oh, der Geschäftsführer, wieso geht er ans Telefon? Ja, ganz einfach, weil ich immer noch in der Firma arbeite, genauso Vertrieb mache. Also ich habe zu dem kleinsten Kundenkontakt genau zu den großen. Ich sag mal, Mut muss man haben, aber nicht alleine, sondern als Team. Wir müssen ja alle mitziehen. Von A bis Z, die Familien müssen mitmachen. Einziger Punkt ist halt, dass wir nicht mehr 8 Stunden am Tag arbeiten. Also ich persönlich und 3, 4 meiner Kollegen, die wirklich genauso arbeiten wie wir sind zurzeit an unserem Limit. Wir arbeiten ja manchmal bis zu 16 Stunden an einem Tag, dass wir morgens, also 5 Uhr aufstehen, 6 Uhr aufstehen, sofort loslegen, dann 9 Uhr in die Firma kommen und dann bis 20 Uhr noch hier sind oder 21 Uhr. Selbstständigkeit ist ein bisschen anders.
Ist das dann vielleicht auch der Tipp, den du neuen Gründern geben würdest, einfach genug Mut zu haben und dann die Bereitschaft eben dafür auch Zeit und Herzblut zu opfern? Oder gibt es so vielleicht einen ganz anderen ultimativen Tipp?
Also wenn sie Wert auf ihr Lebensstil setzen, dann sollten die keine Firma gründen. Die sollten lieber in einer Firma arbeiten, egal was
angestellt.
Für Position. Angestellte Position, genau. Also ein Startup ist kein Zuckerschlecken, das muss man sagen. Es ist genauso wie eine große Firma. Nur beim Startup hat man ein Riesenproblem, man hat keine Bedienungsanleitung. Das gibt's nicht. Das musst du erstmal neu entwickeln. Und eine Bedienungsanleitung dauert 3 Jahre. Das heißt, man macht so viele Fehler, man muss sich immer jeden Tag revidieren. Also wir feiern freitags abends unsere Idee und am Montag aufzustehen zu wissen, dass das die dümmste Idee war, die wir je hatten.
Ja, dafür gibt's dann freitags die nächste.
Ja, genau. Also das passiert sehr oft. Geile Idee, toll gemacht. Dann 3 Tage später, was war denn das für eine Idee? Wer war denn das gewesen? Wer hat denn diese Idee überhaupt auf den Tisch gelegt? Also es ist schon lustig. Also ja, also Gott sei Dank haben wir nicht so viele große Fehler gemacht, dass wir viel Geld verloren haben. Aber wir sind halt ideenreicher geworden und wir wissen auch, an was es liegt. Und die Kollegen müssen alle mitziehen. Also wir erwarten nicht von jedem, dass sie länger wie 8 Stunden arbeiten. Das haben wir nicht. Wir hören sogar jetzt früher auf, fangen später an. Zusätzlich, wie du siehst, sind wir in ganz kleinen Büros noch. Wir werden demnächst umziehen auf circa 1000 Quadratmeter von 200.
Noch sind wir eben hier mitten im Herzen der Stadt in der Schweinheimer Straße. Es soll auch nicht weit weggehen.
Nein.
Hat mir die Kollegin schon verraten, das soll schon Aschaffenburg bleiben.
Ja, wir würden es gerne. Also das größte Problem, was wir hier haben, entweder sind die Läden zu klein oder sind viel zu groß, dass man uns zum Beispiel Lagerfläche mit 3000 Quadratmeter anbietet. Das geht auch nicht, das können wir uns nicht leisten.
Es wird ja auch nichts gelagert.
Ja, also es wird trotzdem was gelagert natürlich, aber keine fertigen Produkte. Also wenn du jetzt unsere Fertigungsproduktion ansiehst, was wir verschicken siehst, wenn wir das sagen würden, wir hätten es als Panzerglas schon vorgefertigt da, wir bräuchten circa nur für unsere Folienabteilung über 800 Quadratmeter, nur Lagerfläche. Und zurzeit ist unsere Lagerfläche für unser Versand 18 Quadratmeter groß.
Ja, würde hier in diesen Raum passen,
genau.
Wenn es nicht dein Büro wäre.
Ja. Genau, das würde gerade jetzt in mein Büro passen, das wäre unser kompletter Lager.
Ja.
Also so viel Zeit, so viel Platz und so viel Geld sparen wir ein, dass wir nichts in China produzieren, sondern die Werkbank aus China direkt dem Händler in die Hand drücken. Ich hoffe, dass ich es so sagen kann. Ich sage es einfach mal, Made in Germany in Hand von Horst. Der macht es selber.
Ja, Horst kann.
Der Horst kann.
Ihr leidet ihn ja auch an. Ist ja nicht so, dass Horst was bedienen muss, was er dann vielleicht nicht erklärt bekommt.
Nee, denn natürlich nicht. Also unser System ist aber so, wenn ich es dir nur einmal zeige, also unsere Erklärung dauert ungefähr 5 Minuten für den Händler. Also wir haben das Prinzip ganz einfach aufgebaut. Man muss nicht viel nachdenken, sondern man muss nur die Knöpfe drücken, die Folie einlegen, rausnehmen, draufkleben, fertig.
Und die Software macht's?
Die Software macht's, genau. Einfach den einfachsten Weg eingehen, nicht so viel Schnickschnack, sondern einfach, einfach, einfach.
Sia, was kann denn da noch kommen? Welche Ziele hast du denn da jetzt überhaupt noch? Es ist doch eine so große Erfolgsgeschichte. Von was kann man da noch träumen?
Also wir kommen ja fast alle aus Aschaffenburg und wir möchten gerne daraus eine Weltfirma werden. Unsere nächsten 3 Jahre wird so sein, dass ihr uns öfter sehen werdet in ganz vielen Stationen. Also auf Mallorca sind wir schon zum Beispiel sehr stark vertreten. In der Türkei sind wir seit 4 Wochen vertreten. Das ist super stark dort. Also wir haben dort schon die ersten 20 Option, also Läden. Wir möchten gern halt bis Ende 2025 bei 6000 Läden sein. Plus noch die Überraschung, was dazu kommen wird. Also uns findet man auch zum Beispiel im Europapark. Wenn du zum Europapark reist, da gibt's ein Häuschen, da kannst du reingehen, das ist komplett mit Green Monkey ausgestattet.
Ja, das direkte Kundengeschäft. Das ist nämlich genau das, was vielleicht früher, also ich glaube am Anfang, habe ich zumindest nachgelesen, hast du eher gedacht im B2B, also vom Business to Business. Und irgendwann habt ihr ja aber auch schon diese Sparte Business to Consumer noch dazu genommen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, was wir es auch nochmal erwähnen. Es ist eben nicht so, dass jetzt eben unbedingt ein Händler dazwischen geschaltet ist, sondern man kann auch direkt, auch in Aschaffenburg ja sogar.
Also genau, man kann direkt zu uns kommen. Zusätzlich haben wir 10 Shops in Aschaffenburg, die unser Produkt anbieten. Also wir werden ja viele neue Produkte anbieten. Alles, was nachhaltig ist und das, was der Kunde eigentlich braucht. Also keine Ware, die man eigentlich nicht braucht, sondern nachhaltig, wann kann ich es gebrauchen? Und was ganz wichtig ist, die nächsten 3 Jahre personalisieren. Direkt vor Ort, nicht wie beim Schlüsseldienst, geben Sie es mal bitte ab, zahlen Sie mir 30 Euro, holen Sie es in 4 Stunden ab, obwohl die Arbeit nur 5 Minuten dauert. Das wird es bei uns nicht geben. Man kann dann später zu unseren Green Monkey Stores oder Ständen oder Händler gehen und sagen, ich hätte gerne meine eigene Silikonhülle mit meinem eigenen Bild drauf. Das geht jetzt schon. Jetzt wird es aber komplett ausgerollt in ganz Europa erstmal. Dann wird es Portemonnaies geben, speziell auf die Handys abgestimmt, mit seiner eigenen Gravur. Jetzt überleg doch mal, wann du, wie ich, 25 Jahre verheiratet bist, hast du im 26. Jahr immer ein Problem, ein schönes Geschenk zu finden. Also ich weiß nicht, wie die anderen Leute denken, aber ich habe meine Probleme. Wann ich nicht 3 Monate vorher anfange, stehe ich immer leer da. Wie ich mich selber kenne, schaffe ich es meistens nicht. Ich stehe leer da und guck, was ich besorgen kann. Und wann ich was personalisiert haben möchte, gibt's nichts. Man muss es immer online bestellen, weil man Pech hat, dauert es tagelang und dann kommt es nochmal falsch.
Ja, und dann wird es erst verschickt, dann hängt es irgendwo in der Post.
Ah, ist mir auch schon alles passiert. Das kennt eigentlich jeder, der mal sich verkalkuliert hat bei Bestellzeiten. Und darum haben wir gesagt, wir verschreiben uns immer dieses On-Demand-System. Genau wie unsere Folie. Der kauft es ja, dann, wann er es braucht. Und wir produzieren es dann, wann er es braucht. Mhm. Genauso, wann der Kunde zum Beispiel sagt, ich hätte gern meine eigene Handyhülle. Mit meinem Firmenlogo oder mit meinem eigenen Bild oder von meiner Tochter, von meinem Pferd, Hund, Katze, Schwein. Also man kann es alles machen. Und da spezialisieren wir uns gerade drauf, dass wir Produkte anbieten, die man personalisieren kann. Auch sein Ladekabel. Wir sind ein 5-Personen-Haushalt. Komischerweise landet mein Kabel immer dort, wo es nicht landen soll. Und dann heißt es, nee, das war doch mein Kabel gewesen. Wo hast du denn dein Kabel? Wir haben angefangen, schon die ersten Kabel zu personalisieren. Also mein Kabel ist seit einem Jahr dort, wo es sein soll, weil meine Initialien drauf sind.
Weil es jetzt eindeutig dein Kabel ist, ja.
Genau. Es ist ein kleines Initialien. Das ist das, was wir eigentlich den Kunden anbieten möchten. Der soll auch sein Produkt wieder erkennen, also das, was er gekauft hat, und sich selber zuschreiben. Und nicht einen anderen Familienangehörigen. Ist ja kein Problem. Wir teilen ja gerne. Aber ich teile meinen Stromkabel nicht gern, weil ich den immer suchen muss. Also.
Ist das was noch dieses Jahr kommen wird?
Ja, ja.
Dann mache ich jetzt was ganz Verrücktes. Und zwar bist du der erste Kandidat in 70 Folgen, der um die kleine grüne Fragenbox herumkommt, weil wir bisher jetzt so viel zu erzählen hatten, dass ich mich gerne mit dir vertagen würde. Ich würde Ende des Jahres gerne einfach nochmal kommen. Wir sprechen dann nochmal drüber, was es alles Neues gibt. Und dann wirst du auch in diese kleine grüne Fragenbox greifen müssen.
Habe ich jetzt Glück, dass ich jetzt nicht da reingreifen muss? Oder? Ja, super, das freut mich, wann wir uns nochmal sehen und ich dir wirklich die Neuigkeiten mal zeigen kann.
So machen wir das.
Aber heute zeige ich dir schon mal ein paar Neuigkeiten, die es noch nicht auf dem Markt gibt.
Das machst du, das machen wir jetzt sofort im Anschluss. Aber ich sage jetzt erstmal vielen, vielen lieben Dank.
Ich habe zu danken. Toll, dass du da warst.
Gerne.
Für die nächste Folge von meiner Schaffenburg durfte ich wieder ein Duo hinter den Mikrofonen begrüßen. Welches Paar mit mir geplaudert hat, wird am 8. Juni verraten. Dann erscheint nämlich die 71. Folge von meiner Schaffenburg. Diese Folge ist dann wie gewohnt auf der Homepage des Medienhauses Mein Echo verfügbar, sowie überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, wenn ihr meiner Schaffenburg abonniert und dem Podcast Bewertungssternchen schenkt.